Herzlich willkommen und es geht gleich knackig weiter. Diesmal nicht mit dem Terrarium, sondern mit Herrn Schreiber vom Universitätsrechtszentrum der TU Chemnitz. Und es geht um etwas, was ich als Mitarbeiter der TU auch schon erleben durfte: das Problem mit Passwörtern auf mobilen Geräten. Aber dazu ist er der Experte. Viel Spaß.
Genau. Heute geht es um das Thema Passwörter bei uns am Universitätsrechenzentrum. Zunächst möchte ich was sagen, wie so unsere Umgebung ist, wie das Problem ist und was wir als Lösung dafür entwickelt haben. Also, seit es das Uni-Rechenzentrum gibt, haben wir eigentlich die Philosophie propagiert, es gibt ein Passwort pro Benutzer und zwar für alles, ja, egal was der benutzt. Und die Konsequenzen und oder die Gründe sind halt, es ist halt bequem. Es ist technologisch ganz nett, vor allen Dingen, wenn man eine Kerberos-Umgebung hat, weil man dann in der Regel einmal sein Passwort eingeben muss, nämlich dann, wenn man sich das Kerberos-Token besorgen möchte. Und ja, die Frage ist aber, was bedeutet dies letztlich für die Sicherheit? Unsere Systemlandschaft sieht so aus, dass wir Linux als primäre Plattform haben. Das heißt, alle wichtigen Dienste laufen auf Linux. Wir haben die Desktop-Linux-Systeme so entwickelt, dass dort ein Single Sign-On mit Kerberos realisiert ist. Das heißt, man kann SSH mit Kerberos benutzen, man kann seine Mail mit Kerberos abrufen, man kann das LDAP-Directory mit seinen Kerberos-Credentials abfragen und gegebenenfalls, wenn wir richtig ist, auch ändern. Und ganz groß das Thema, wir haben halt unser Netzwerkdateisystem AFS, was auch Kerberos braucht. Im Laufe der Zeit sind dann immer mehr Webdienste dazugekommen und da gab es dann die Entwicklung Richtung Schibboleth. Und auch dieses Weblogin kann man mit Kerberos benutzen. Auch dort ist es so, dass man halt einmal sich an diesem sogenannten Web Trust Center anmelden muss, was ein Schibboleth Identity Provider ist an der Stelle. Und dann kann man alle Schibboleth geschützten Dienste nutzen, ohne dass man nochmal sein Passwort eingeben muss. Daneben gibt es noch dieses komische andere System mit Active Directory und weitere Systeme, die irgendwie genutzt werden müssen. Also zum Beispiel das WLAN, was es hier im Gebäude gibt und in den meisten anderen Gebäuden an der Uni auch. Das kann man nicht einfach so nutzen, sondern man muss sich dort authentifizieren dafür. Dann gibt es LAN-Dosenports, die in öffentlichen Räumen sind, die manchmal auch nur authentifiziert funktionieren. Man muss sein Passwort oder man braucht seine Identität letzten Endes an der Stelle an den Multifunktionskopierern, wo man also seinen Druckjob einfach mal abschickt und die landen dann in so einer Find-Me-Queue und dann geht man zu irgendeinem Drucker hin und sagt, meldet sich an und sagt, okay, ich möchte das jetzt hier auf diesem Gerät ausdrucken. Und es gibt entsprechend viele weitere Dienste, in etwas über 100 Dienste, die so Nutzer so nutzen können, die keine internen Dienstleistungen sind. Ja. Wie gesagt, der Vorteil von einem Passwort ist, dass der Nutzer sich nur ein Passwort merken muss. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Nutzer sich schön an die Benutzerordnung halten und ihr Passwort nirgendwo aufschreiben und keine Klebezettel machen und am besten das Passwort sich einmal ausdenken und dann niemandem sagen. Ja, wenn jetzt dieses Passwort verloren geht, ist das natürlich ein Problem. Ja. Also wir wollen natürlich nicht, dass die Leute ihr Passwort weitergeben, es ist auch verboten und es gibt da auch, ja, wenn wir das mitkriegen, gibt es auch richtig Ärger. Der Nachteil davon ist, wenn das Passwort irgendjemand kennt. Ja. Insbesondere in den letzten Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das Passwort kennenlernt, ohne dass der Benutzer das vielleicht sogar realisiert, relativ hoch, denn jeder hat inzwischen so ein Gerät. Und da ist WLAN drin und die Studenten nutzen natürlich WLAN und für dieses WLAN brauchen sie ihr Passwort an der Stelle. Ja. Und diese Geräte sind in der Regel mit irgendwelchen Cloud-Diensten verbunden, wo dann ein Backup der Daten in der Cloud landet und wenn man nicht aufpasst bei Android, dann geschieht das sogar automatisch. Dafür muss de facto das Android-Telefon das Passwort sogar im Klartext abspeichern. Das heißt, es geht im schlimmsten Fall sogar im Klartext in die Cloud. So, wenn das Passwort also abgefangen wird oder kompromittiert ist, dann ist das effektiv ein Totalschaden, weil ich muss es an gefühlt 30 Stellen ändern, wenn ich mein Passwort ändern muss. Also wir haben das mal durchgerechnet, so für privat für uns. Ne? Man hat also, was weiß ich, einen Laptop, ein Handy, vielleicht noch ein Tablet dazu und dann nutzt man verschiedene Dienste, das WLAN, man benutzt Mail einmal zum Senden, einmal zum Empfangen, da muss es geändert werden. Dann hat man vielleicht noch irgendwie Zugriff auf einen Subversion-Dienst, wo man auch das Passwort braucht. Dann hat man vielleicht noch irgendwelche Freigaben in einem WebDAV oder man hat einen OwnCloud oder sowas. Man hat einen Kalender in seinem Gerät konfiguriert und alle diese Stellen müssen alle geändert werden, wenn man sein Passwort ändert. Das ist natürlich eine große Katastrophe und niemand macht das gerne. Und genau dieses Szenario löst im Prinzip unsere Lösung an der Stelle. Und der Ausgangspunkt, weshalb wir überhaupt dort angefangen haben, sagen wir mal, grundlegender über dieses Problem nachzudenken, war eine Betriebstagung vom Deutschen Forschungsnetz. Das ist der Netzverbund der deutschen Universitäten. Und da gab es einen Vortrag, wo festgestellt wurde und auch demonstriert wurde, wie verschiedene Sicherheitslücken in mobilen Geräten, sowohl Apple als auch Android, aber insbesondere Android, dafür gesorgt haben, dass das Passwort total einfach abzufischen ist für jemanden. Also das Einzige, was man braucht, ist im Prinzip, man muss einen richtig konfigurierten Access Point irgendwo in der Nähe fallen lassen. So ein Raspberry Pi bietet sich da an, Batterien dran und man hat alles. Ne? Und das war eigentlich so die Motivation, dass wir überlegt haben, okay, wir brauchen ein anderes Passwort fürs WLAN. Und in dem gleichen Zusammenhang haben wir OwnCloud evaluiert oder allgemein Cloud-Dienste für Speicherclouds, unter anderem eben auch OwnCloud und haben auch gesagt, okay, es ist notwendig, dass in so einem Dienst das Passwort wirklich gespeichert wird. Bei einem E-Mail kann man auch sagen, okay, bitte speichere dein Passwort nicht, gib es jedes Mal ein. Ist auf einem Handy schon fast eigentlich nicht eine Zumutung, geht eigentlich nicht mehr, zumindest wenn man verlangt, dass man ordentliche Passwörter verwendet. Das ist in der Eingabe einfach schlimm. Und da hatten wir im Prinzip schon den zweiten Dienst, der eigentlich ein separates Passwort braucht. Okay, also haben wir uns überlegt, wie kann man es denn generisch lösen? Ja? Wenn man verschiedene Dienste hat, verschiedene Geräte hat und man davon ausgehen muss, dass die irgendwie das Passwort speichern müssen. Ja, also die Idee sieht so aus, dass wir für jeden Dienst und jedes Gerät ein automatisch generiertes Passwort haben, was man verwenden kann. Das heißt, wenn ich zwei Geräte habe, einen Laptop und ein Handy und möchte dort WLAN nutzen, dann habe ich für das Laptop und für das Handy ein separates Passwort. Und dieses Passwort ist so, dass es eigentlich ein Passwort ist, was zum Speichern ist. Das heißt, es wird von unserem System generiert an der Stelle, ist hinreichend lang. Der Nutzer soll das regelrecht kopieren, in das Gerät abspeichern und danach vergessen. Wir bei uns im System speichern natürlich nicht das Passwort im Klartext, sondern einen Hash davon. Erzähle ich technische Details, kommen dann später. Und wir haben das insbesondere für die Dienste etabliert, die auf mobilen Geräten genutzt werden und wo wir einfach denken, dass das Missbrauchspotenzial dort relativ groß ist, weil eben diese Passwörter in irgendwelche Cloud-Dienste landen. Natürlich muss es irgendwie bequem gehen für die Nutzer. Das heißt bei uns, dass es in unserem IDM-Portal, also unserem Identity-Management-System, mit geschehen muss. Und ganz wichtig, man kann weiterhin sein normales, einziges OAZ-Passwort für die Dienste weiterhin nutzen. Ja? Das heißt, Single Sign-On ist nicht kaputt. Wer also Kerberos benutzen möchte, der kann das weiterhin tun und sollte es auch tun. Hier das Ganze quasi nochmal als Bild. Im Prinzip habe ich für jedes Gerät ein anderes Passwort für die entsprechenden Dienste und ich habe dann eine ganze Passwortliste am Ende. Ich kann das dann auch nochmal zeigen und vorführen. Ja, Vor- und Nachteile. Der Vorteil ganz klar ist die Schadensbegrenzung im Verlustfall. Ja, wir haben also auch relativ häufig den Fall, dass irgendwelche Nutzer auf gefälschte Login-Seiten hereinfallen, sei es von unserem Web-Trust-Center oder vom Webmailer, die sind recht gut gemacht und das ist, sagen wir mal, wer jetzt nicht so technisch versiert ist und in der Lage ist, ein Zertifikat zu prüfen, dem kann man eigentlich fast keinen Vorwurf machen, dass er dort sein Passwort eingegeben hat an der Stelle. Das Widerrufen von Passwörtern ist bequem. Beispiel, ich verliere mein Handy oder es wird mir geklaut. dann kann ich einfach jetzt in dem Fall ins IDM-Portal gehen und sagen, alle Passwörter von dem Gerät, zack, 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 weg. Kann zumindest erstmal derjenige, der mein Gerät geklaut hat, nicht weiter auf meine Daten zugreifen. Das Gerät ist immer noch weg, ist klar, aber zumindest der Datenschaden an der Stelle ist nicht mehr so groß. Wenn jetzt ein Dienst von einem Nutzer missbraucht worden ist, zum Beispiel hat Spam versendet und hat sich, was weiß ich, auf seinem Laptop irgendwie ein Virus eingefangen oder sowas oder irgendeine so Spyware oder was auch immer, die halt massenhaft E-Mails versendet, dann, und der Nutzer verwendet Gerätepasswörter, dann können wir im Log sehen und sagen, dem Nutzer sagen, dieses Gerät ist das gewesen, mit dem du deine Spam versendet hast. Bitte, wir sperren jetzt das Passwort dafür, du installierst deinen Laptop neu und den Rest kannst du aber weiter nutzen. Ja, das ist also auch weiterer Komfort an der Stelle. Ja, und letzten Endes öffnet das Ganze auch die Tür für Zwei-Faktor-Authentifizierung, denn eine Zwei-Faktor-Authentifizierung kann ich de facto nur dann nutzen, wenn ich meine Geräte natürlich trotzdem weiterhin noch synchronisieren kann, das heißt mit einem gespeicherten Passwort. Einen Token kann ich schlecht speichern, das ist gerade der Sinn und Zweck der Sache, dass ich es eben nicht speichern kann. Ja. Nachteile, Supportaufwand hat sich jetzt in der Praxis als gar nicht so schlimm herausgestellt. Es funktioniert mit relativ wenig Rückfragen, also die Leute nutzen das auch. Der Projektaufwand bestand im Wesentlichen eigentlich erstmal aus der Evaluation, wie können wir es machen. Ja, die eigentliche Implementierung war, ich würde sagen, weniger als ein Drittel der Zeit, die wir für das Projekt gebraucht haben überhaupt. Und diese hässlichen Dienste wie Exchange und SharePoint, die lassen sich leider auch nicht damit integrieren. Zumindest haben wir im Moment noch keinen Weg gefunden, wie es gehen könnte. Aber alle Unix-Dienste lassen sich eigentlich relativ einfach damit ausstatten. Ja, wie haben wir es gemacht? Die Benutzerkennung bleibt bestehen. Wenn es einen Benutzer Otto gibt, dann bleibt eben zum Beispiel im WLAN sein WLAN-Login-Name otto@tio-chemnitz.de. Bei E-Mail bleibt es halt Otto, so wie das weiterhin ist. Also das Nutzerkennzeichen kennt der Nutzer. Und das IDM-Portal generiert zufällige Passwörter. Dieses Passwort ist immer nur für genau einen Dienst gültig, dafür, wofür das Passwort angelegt wird. Das heißt, wenn es kompromittiert ist, ist auch nur dieser eine Dienst kompromittiert. Die Passwort-Hashes von diesen generierten Passwörtern werden in einem Postgres-Cluster gespeichert. Und bei WLAN müssen wir leider MSChub, also NT-Hashes nehmen wegen MSChub. Das geht leider technisch nicht anders. Die sind vom Hash-Wert her, nur unwesentlich besser als Klartext leider. Alle anderen Dienste können wir mit Bcrypt-Hashes, also ordentlichen Hashes, abbilden. Der Zugriff auf diese Datenbank ist über Postgres-Funktionen geregelt. Und zwar ist der Hintergrund der Geschichte, dass wir nicht wollen, wenn jemand zum Beispiel den Mail-Server kompromittieren kann, weil dort eine Sicherheitslücke gewesen ist, dann hat er ja Zugriff auf diesen Postgres-Server an der Stelle. Und dann könnte er theoretisch, wenn er die Tabelle, wo die Daten drin stehen, auch auslesen könnte, dann kann er ja alle Passwort-Hashes absammeln und schmeißt die irgendwie in die Amazon-Cloud und eine Stunde später hat er von 500 Nutzern von der TU Chemnitz irgendwie gültige Zugänge, mit denen er spammen kann. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen geht der Zugriff immer nur über Funktionen. Auf die Tabellen selber haben die Logins zu dem Datenbankserver keinen Zugriff. Die Zugriffe, also quasi die Benutzung der Passwörter, wird geloggt in den Memcache rein und die werden periodisch in den Postgres rein abgespeichert. Im Schaubild sieht es ungefähr so aus, wir haben also hier oben unser IDM-System, was die Postgres-Datenbank mit Passwörtern befüttert. Und dann haben wir hier die Systeme, die letzten Endes diese Passwörter überprüfen lassen müssen. Ja, also wir haben zum Beispiel, hier eine Uncloud. Die Uncloud authentifiziert sich gegenüber dem Radius. Der Radius fragt beim Postgres nach, ja, darf ich oder darf ich nicht? Dann sagt der Radius ja oder nein. Und die Uncloud lässt den Nutzer rein oder nicht. Beim WLAN ist es im Prinzip genau das Gleiche. Geht auch über Radius. Mail und die Mail-Dienste gehen dort an der Stelle schöner. Da kann ich nämlich einfach eine PAM-Schnittstelle benutzen. Und da gibt es fertiges Postgres-Modul, da kann man auch dann ein Query eingeben, was dieses Modul ausführen soll, wenn ein Benutzer zu authentifizieren geht, das war die leichteste Übung dort an der Stelle. Das Radius war ein bisschen kniffliger. Ja, also wie gesagt, über dieses PAM-Modul. Wenn ich Sassel dazwischen habe, dann habe ich noch den Vorteil, dass der Sassel ASD für mich die Zugriffe cachen kann für eine definierte Zeit, zum Beispiel, was weiß ich, für 20 Sekunden. Wenn also irgendjemand versucht, dort eine DOS-Attacke zu machen, dann nimmt mir das ein bisschen Last weg an der Stelle. Ja, beim FreeRadius haben wir für die Authentifizierung über MSChub. Da gibt es schon eine Schnittstelle, die man nutzen kann an der Stelle, und zwar ist der Henkel dort an der Stelle die, wenn man dem FreeRadius sagt, du authentifizierst dich gegen eine Active Directory. Da gibt es ein Programm von Samba, was quasi beim Active Directory nachfragen kann und dem FreeRadius dann sagt ja oder nein. Und was wir gemacht haben, wir haben quasi ein C-Programm geschrieben, was sich dem FreeRadius gegenüber genauso wie das Samba-Programm verhält. Es fragt aber kein Active Directory oder irgendwie ein Samba 4, sondern es fragt eben unsere Datenbank. Und das war der Weg, wie es da geht. Wenn man PAP nutzt an der Stelle, da können wir einfach RLM-Exec nehmen. Alternativ kann man auch die Postgres-Bindings von FreeRadius nehmen. Die waren allerdings in der Version von der Distribution, die wir dort verwenden, kaputt. Die haben da nicht funktioniert. Beim Radius sieht das also so aus, dass hier im Prinzip, das ist der Radius-Daemon, und der, je nachdem welcher Weg das ist, wenn das MSChub ist, da läuft hier ein kleines C-Programm, das fragt einen Daemon. Dieser Daemon hat ein Connection Pooling zum Postgres. Und dieses C-Programm, das ist wirklich nur, keine Ahnung, 200 Zeilen C. Also wirklich nur Socket aufmachen, fragen ja, nein. Und das Ganze gibt es hier unten quasi für den PAP-Fall auch. Der Unterschied ist, dass hier die Logik, die hier drin ist, ein bisschen anders sein muss, je nachdem welches Authentifizierungsprotokoll das ist. Ja, wie sieht die API in Postgres aus? Ich hatte gesagt, der Zugriff geht komplett über Funktionen, sowohl vom IDM aus, als auch von den Systemen, die quasi Passwörter validieren müssen. Wenn ich ein Klartext-Passwort habe an der Stelle und Bcrypt benutzen kann, dann geht das über diese Funktion aus. User, die kriegt also einen Username, ein Passwort rein und einen Dienst, für den das Passwort gelten soll, und sagt ja oder nein. Ja, ist also auch nicht... ist nichts Kompliziertes da an der Stelle dabei. Im Fall von MSChub ist es ein bisschen schwieriger, weil dort ein Challenge Response dabei ist. Und dieses Samba Binary oder beziehungsweise die Schnittstelle zu dem Samba Binary sieht so aus, dass ich quasi vom Radio Server den Challenge kriege, den Response kriege und aus Challenge und Response entscheiden kann, ja oder nein. Und in dem Fall ist es etwas komplizierter. Da muss ich dann an der Stelle im Prinzip jede Möglichkeit durchprüfen von Passwörtern, die dort zulässig sein könnten. Deswegen gibt diese Funktion an der Stelle für diesen Nutzer und den Dienst alle Passwort-Hashes zurück, aber nur für diesen Nutzer und diesen Dienst an der Stelle. Ja, das IDM-Portal muss ja im Prinzip in der Lage sein, Nutzerpasswörter anzulegen oder zu aktualisieren, zu ändern. Die kriegt halt einen Benutzer rein, die kriegt den Hashwert rein, die kriegt den Hashtyp rein, den Dienst, für den das gelten soll. Und dann gibt es hier noch so eine sogenannte Ressourcen-ID, das ist das, was bei uns im IDM-Portal quasi, das ist der Henkel ins IDM-Portal, ist einfach eine Zahl, die da drin gespeichert wird. Und dann gibt es noch einen Zeitstempel, bis wann das Passwort gültig sein soll. Und zum Löschen geht es entsprechend äquivalent. Ja, der Status des Projekts ist eigentlich so, dass es recht erfolgreich ist und auch von den Nutzern, ohne dass wir jetzt riesig groß Werbung gemacht haben und Zwang ausgeübt haben, ganz gut genutzt wird. Erstaunlicherweise. Also was wir gemacht haben, ist, dass wir unseren neuen Studenten bei der Einführungsveranstaltung das erklärt haben, warum wir das machen, wie sie das nutzen können an der Stelle. Und also der Erfolg war eigentlich... wir sind damit eigentlich recht zufrieden, werden das jetzt im nächsten Semester noch etwas weiter ausbauen, wenn die neuen Studenten kommen. Ja, die Dienste, die wir haben, ist WLAN, Eduroam an der Stelle, das E-Mail ist damit abgedeckt, OwnCloud ist damit abgedeckt. OwnCloud ist übrigens dort an der Stelle der einzige Dienst, wo ich zum Synchronisieren auf dem Gerät mein UAZ-Passwort nicht nutzen kann. Das haben wir so gemacht, weil es ein neuer Dienst ist. Dann haben wir von vornherein gesagt, du kannst nicht anders, du musst es so machen, wenn du es nutzen willst. Ja. Wer die Web-Oberfläche nutzen will, kein Problem, der kann über unser Web-Trust-Center rein mit seinem normalen UAZ-Passwort. Ja, der kriegt also kein 16-stelliges Passwort, was irgendwie generiert wird, was er sich dann schlecht merken kann. Dann haben wir unseren WebDAV und Subversion-Dienst auch damit angebunden. Die große offene Baustelle ist Windows-Dienste, Windows-Server-Dienste, die wir im Moment nicht anbieten können damit, weil wir einfach noch keine Lösung gefunden haben, wie es gehen könnte. Also wenn jemand eine Idee hat, gerne eine Mail an mich. Wir sind da sehr, wären da sehr interessiert dran. Ja, Marketing müssen wir auch noch, sagen wir mal, kontinuierlich weitermachen für diesen Dienst und natürlich dann letzten Endes das große Ziel, irgendwann mal flächendeckend Zwei-Faktor-Authentifizierung anbieten zu können. Das ist im Prinzip der Projektstand. Ich kann das jetzt auch noch mal zeigen, wie das dann aus Nutzersicht aussieht. Ich... Ja? Die Frage war, warum wir nicht den WebDAV-Server von OwnCloud genutzt haben, weil der andere WebDAV-Dienst vor OwnCloud da war und weil die, sagen wir mal, die Nutzungsmöglichkeiten dort auch andere sind. Also das Nutzungsszenario ist ein anderes. Ja, also aus Nutzersicht sieht es so aus, man geht also in dieses IDM-Portal an der Stelle und hat hier im Prinzip eine Liste seiner Passwörter, das ist jetzt von meinem Account, also wie Sie sehen, sind hier schon ein paar dabei. Das, wo Never Access da steht, das stimmt nicht, das sind nur die, die in den letzten 14 Tagen nicht benutzt worden sind. Also das mit den 30 Passwörtern, das war ernst gemeint. Oder 30 Stellen an Geräten, wo Passwörter gespeichert werden, das ist ernst gemeint. Jetzt gehe ich mal aufs Testsystem und kann das im Prinzip mal zeigen, wie das geht, wenn man ein neues Passwort anlegen will. Also ich gehe deswegen aufs Testsystem, weil das Passwort natürlich im Klartext angezeigt wird, damit man es sich wegfotografieren kann. Aber ich möchte natürlich nicht, dass ihr mit meinen Credentials, ich gucke auch, ja, es ist wirklich das Testsystem. Also man geht hier rein, wählt dann an der Stelle, für welchen Dienst das Passwort gelten soll. Es ist im Prinzip völlig egal. Wir nehmen jetzt einfach mal E-Mail und sagen, okay, wir machen das für CLT-Demo. Und dann kann man hierher gehen, sagt auf Absenden. Und dann kriegt man im Prinzip hier das Passwort angezeigt. Und hier oben kann man, damit man es mit dem Smartphone auch bequem nutzen kann, kann man sagen, okay, ich möchte das Ganze jetzt nochmal als QR-Code haben. Und dann kann man es abfotografieren, in sein Gerät abspeichern. Und ich denke, es ist relativ bequem, so zu nutzen. Ja. Soweit mein Vortrag. Wenn Sie jetzt gerne Kommentare, Anmerkungen, Fragen haben, dann freue ich mich, wenn Sie mir die jetzt stellen.
Ist da eine Beschränkung für die User oder kann einer sich 500 Passwörter machen?
Die Frage war, ob es eine Beschränkung gibt an der Anzahl der Passwörter. Nein, gibt es nicht. Also die Frage war, ob man für jedes Gerät ein extra Passwort anlegen muss. Nein, muss man natürlich nicht. Aber man kriegt dieses generierte Passwort hier wirklich nur einmal angezeigt. Wenn ich jetzt die Seite neu lade, an der Stelle, dann steht es nicht mehr da, weil wir es auch nicht mehr haben. Es ist weg. Und ich sage mal so, erstens, es kostet nichts quasi, es kostet für uns nichts, weil es ist ein Eintrag in der Datenbanktabelle. Wir haben mal probiert, wie weit das System skaliert. Also 200.000 Passwörter in der Datenbank ist überhaupt kein, das fällt nicht auf. Ja. Und ich sag mal, dadurch, dass die Zugriffe gelockt wurden und man sieht, wann das Gerät zugegriffen hat und es kommt tatsächlich mal das Handy weg, weil es geklaut wird oder weil es mal was verloren hat, dann ist es natürlich schon bequem, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier mein Passwort, ich weiß genau, das ist dieses Gerät, ich sperre das Passwort jetzt oder ich setze ein neues dafür. Ja. Oder wenn ich eben wirklich mal ein neues Passwort setzen muss, weil ich das Gerät, was weiß ich, keine Ahnung, ich benutze irgendwie ein Custom-ROM da drauf und musste neu installieren und muss alles neu einrichten an der Stelle, weil ich eben gerade kein Google Cloud Sync habe, dann ist es natürlich auch günstig, wenn ich jetzt hier ein neues Passwort setze, dass ich dann nur dieses Gerät konfigurieren muss und nicht noch irgendeinen anderen Laptop mit umkonfigurieren muss. Das war noch eine Frage, ja? Google.
Das irgendwo hinspeichert und dann versucht, es zweimal zu benutzen, auf einem anderen Gerät, dann
wie auch immer, merkt er das und das geht dann nicht.
Also die Frage war, ob wir irgendeinen Mechanismus haben, wenn das Gerät auf das Passwort auf zwei Geräten genutzt wird. Das können wir nicht wissen. Also ich sag mal, im WLAN könnte man es vielleicht rauskriegen über die MAC-Adresse. Allerdings ist das WLAN ja auch EduRoam, das ist also weltweites Roaming dort an der Stelle. Also ich kann an irgendeine Uni in Honolulu oder in Texas gehen und mein EduRoam anknipsen und habe WLAN. Ja, ich muss mir keinen Account von dort holen, sondern ich kann das WLAN einfach nutzen. Umgekehrt geht das natürlich auch, also bei allen, die an dieser EduRoam-Infrastruktur da angeschlossen sind. Beim WLAN könnte man es vielleicht machen, aber schon bei Mail ist es de facto aussichtslos, weil ich schicke ja keinen Client-Header mit, wo drin steht, das sitzt das Gerät, sondern der macht halt einfach IMAP oder SMTP und sagt, ja, du darfst oder nein, du darfst nicht.
Ja, man könnte zum Beispiel, man kann ja oben sagen, Dienst-E-Mail. Und dann beschließt man, dass man dieses Passwort für
WLAN benutzt. Nee, das geht nicht.
Da würde dann
wieder. Das geht nicht. Nee, ja, das, deswegen schon in der Postgres-API dort an der Stelle, wenn man sich die Signatur dieser Funktionen anschaut, die übergeben immer den Dienstnamen mit. Also wenn ich das probiere mit dem Passwort, dann sagt er nö. Weil er findet den Passwortdatensatz dort an der Stelle nicht, den Hash dazu und sagt, nee, ist nicht.
Bei der Folie kam irgendwann mal so durch, er probiert dann alle Passwörter, die dann nutzen
können. Das ist im Fall von Radios der Fall. Okay. Wenn ich also mehrere WLAN-Passwörter habe, dann muss ich ja Challenge-Response, ich muss ja das Challenge und den Response zusammenkriegen und zusammen mit dem, also ich muss das im Prinzip nachberechnen. Ich muss den Challenge nehmen, muss meinen Passwort-Hash nehmen, den ich da habe, den MSChub, NT-Hash nehmen, den ich dort habe, an der Stelle und muss aus Challenge und Passwort oder Passwort-Hash die Response berechnen können. Und wenn das beides gleich ist, dann sage ich ja. Und ansonsten, wenn ich da keinen gefunden habe, wo das der Fall ist, dann sage ich nein. Ansonsten, ich habe keine Indexmöglichkeit dort an der Stelle in der Datenbank, um zu sagen, den da.
Okay, also schönen Dank nochmal.